Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Jeder von uns trifft manchmal Entscheidungen, die vielleicht nicht zu den besten im Leben gehören. Also es gibt manchmal Kleinigkeiten. Das kann sowas sein wie jemanden von mir aus kurzfristig sitzen lassen, obwohl man vielleicht die ganze Zeit schon gewusst hat, dass man auf dieses Treffen keine Lust hat. Also man hätte auch ein bisschen früher absagen können. Dann gibt es vielleicht so mittlere Sachen, auf die wir nicht so unbedingt stolz sind oder hinterher denken, war nicht die coolste Aktion. Also vielleicht mal sowas wie ein vertrauliches Geheimnis von Freund oder Freundin weitererzählt. Das muss ja auch nicht immer ganz so absichtlich passieren, das passiert einfach mal. Und dann gibt es vielleicht etwas größere Sachen, wo man sich hinterher, da ist man ja immer klüger, sagt, das war nicht das Beste. Das Wichtigste wahrscheinlich bei solchen Sachen ist es, auch fürs eigene Seelenglück oder Seelenleben daraus zu lernen und tatsächlich sich selbst auch zu verzeihen. Janina, lass uns mal so anfangen. Du mit dir, ist das heute okay? Geht's dir gut mit dir?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Entscheidung, die ich getroffen habe und die Konsequenzen, die ich getragen habe, habe ich erlebt, da bin ich durchgegangen und das war ein Prozess, aber ich habe mir das verziehen, dass ich diese falsche Entscheidung getroffen habe.
Wie lange hat dich das gekostet, ist jetzt ein falscher Begriff, aber wie lange hat so ein Prozess bei dir gedauert? Das ist vielleicht die bessere Frage.
Also ich habe mir, während ich hilflos war und während ich sozusagen eben keine Entscheidung mehr treffen konnte und vollkommen schachmatt gesetzt war, habe ich mir geschworen, dass wenn ich es schaffe, dort rauszukommen, dass ich dann nach vorne gucke und nicht nach hinten. Das heißt, ich habe eben diesen Prozess im Grunde genommen, als ich zurückkam, war ich schon an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich gucke jetzt nach vorne und ich gehe weiter und lass mich nicht sozusagen von dieser Vergangenheit, die ich gerade hinter mir gelassen hatte, noch weiter nach unten ziehen.
Janina Findeisen, du hast dich 2015 als Journalistin nach Syrien einschleusen lassen, um dort eine Schulfreundin zu treffen, die sich radikalisiert hat, um dann eben über ihr Leben zu berichten. Und du bist dann entführt worden, du warst knapp ein Jahr in Gefangenschaft. Was du erlebt hast, wie du freigekommen bist und wie du dein Kind in Gefangenschaft bekommen hast. Du warst nämlich schwanger, als du bereits nach Syrien gegangen bist. Darüber reden wir diese Woche in eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Danke.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Janina Findeisen ist zu Gast, Autorin, Journalistin. Du warst ein Jahr lang in Syrien in Gefangenschaft. Gibt es einen Moment, als das passiert ist mit der Entführung, in dem dir bewusst geworden ist, von jetzt läuft was falsch zu jetzt bin ich definitiv entführt worden? Das muss ja nicht derselbe Moment sein.
Also es hat sich angebahnt. Ich hatte, als wir auf dem Weg zur Grenze waren im Taxi, hatte ich ein schlechtes Gefühl. Das war sozusagen wie so eine Vorahnung, wo ich gemerkt habe, hier läuft was schief, das Taxi fährt zu langsam, das Taxi ist sozusagen, da scheint irgendwas nicht zu stimmen, die Atmosphäre im Taxi stimmte nicht. Und dann war es einfach nochmal natürlich dieser Moment kurz vorher, wo ich es geahnt hatte, aber wo ich das Ruder nicht mehr rumreißen konnte. Und dann 10 Minuten später quasi wurde dann das Taxi tatsächlich gestoppt und umzingelt von bewaffneten Kämpfern mit Kalaschnikows und da war mir dann klar, okay, jetzt ist es passiert.
Wer sitzt mit im Taxi, mit dir?
Das war der Schleuser Walid, mit dem ich sozusagen in Syrien unterwegs war, der war auch noch mit dabei.
Das heißt, ihr zwei und ein Fahrer?
Es gab einen Fahrer und einen Beifahrer, genau. Wir waren insgesamt zu viert im Taxi und wurden die Türen geöffnet des Fahrzeugs. Der Fahrer und der Beifahrer sind rausgezogen worden und es sind quasi die bewaffneten Kämpfer eingestiegen.
Ist dir in dem Moment, also wenn ihr ins Taxi gestiegen seid, seid ihr im Norden von Syrien unterwegs gewesen, nur um es ein bisschen zu verorten?
Genau, wir waren in der Region Idlib unterwegs, in Aldana, einem Ort dort, der sozusagen relativ nah an der Grenze ist.
Hättest du wusstest du, klar, wahrscheinlich ist es so, wenn das Taxi angehalten wird, erkennt man erstmal nur, es sind Kämpfer und jetzt passiert was. War dir irgendeiner dieser Personen bekannt, vertraut oder ist das wirklich so, dass es einfach fremde Männer wahrscheinlich sind, die dann vor einem stehen und sagen, so, hier passiert jetzt Folgendes?
Ja, genau. Also ich kannte davon niemanden, zumal die Sturmmasken auf hatten und deshalb auch relativ schwer bei Nacht erkennbar waren. Also es war einfach so, dass ich da im Grunde genommen ja, nur eins und eins zusammengezählt habe. Das war natürlich überhaupt nicht bewusst. Ich habe da auch niemanden erkannt. Das war einfach in diesem Moment überraschend. Und es waren wildfremde Menschen, die plötzlich die Kontrolle über den Wagen hatten.
Was passiert dann? Also bleibt ihr im Wagen und die nehmen den Wagen und fahren mit euch weg? Oder du wirst mitgenommen und woanders hingeschleppt? Oder wie, vielleicht eine blöde Frage, wie funktioniert sowas in dem Moment?
Also in meinem Fall war es so, dass die Leute in das Taxi reingekommen sind, eben Fahrer und Beifahrer rausgezogen haben und wir dann losgefahren sind. Die haben einen U-Turn gemacht, sehr schnell, und sind sozusagen in die entgegengesetzte Richtung, aus der wir kamen, zurückgefahren. Das bedeutet, sie sind sozusagen nicht mehr Richtung Grenze gefahren, sondern wieder zurück rein nach Syrien.
Haben die sofort gesagt, oder vielleicht nicht sofort, aber kurz danach, was die von dir oder mit dir wollten?
Also es war relativ schnell klar, eigentlich schon am ersten Abend, dass die im Grunde genommen ja diese Entführung irgendwie also aus dem Nichts heraus gemacht haben und da auch vielleicht noch gar nicht so richtig wussten, wo das hingehen soll.
Das heißt, die haben eine Chance ergriffen, also weil du da warst und gedacht, die nehmen wir uns mal und gucken dann?
Also tatsächlich ist einfach Syrien eine Black Box, ja. Also es ganz viele Dinge passieren und man kann einfach nicht genau alle Zusammenhänge ergründen. Es ist einfach zu komplex. Die Situation kann sich innerhalb von Minuten ändern und kippen. Und so wie eben Menschen da auch vom einen Moment auf den anderen einfach neben der Straße erschossen werden, kann es eben auch zu solchen Entführungen kommen. Und so war es auch in meinem Fall.
Heißt das auch, dass sowas wie, keine Ahnung, das heißt jetzt doof vielleicht an, aber sowas wie Todesangst, dass du damit rechnen musstest, dass sie dir was antun, eine Rolle spielt? Oder ist es dann so, dass man eigentlich merkt, ja, sie haben mich zwar entführt, aber sie behandeln mich so anständig, wie das irgendwie möglich ist? Dazwischen gibt es wahrscheinlich eine riesen Bandbreite, aber wie war es bei dir?
Also kurz nachdem ich entführt war, sind wir dann zum ersten Haus gefahren und dort habe ich dann noch einige Stunden gewartet auf noch andere Personen. Und kurz, ich sag jetzt mal so, in der ersten Zeit, nachdem wir in diesem Haus waren, haben sie mir einen Snickers-Schokoriegel gebracht. Und das hat mich doch irgendwie überrascht, weil diese Entführung passte für mich in dem Moment überhaupt nicht mit einem Snickers-Schokoriegel zusammen. Und das war einfach für mich ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, die müssten mir jetzt keinen Snickers bringen. Ja, aber es war quasi wie so eine Aufmunterung. Ja, und ich wollte den Snickers-Riegel erst nicht essen, aber dann habe ich ihn doch gegessen und war dann auch ganz froh, nachdem ich das getan hatte. Und es hat mich irgendwie auf einer ganz tiefen Ebene Zuversicht gegeben.
Hat die gehalten?
Die Zuversicht? Hm. Ja, also jetzt nicht durchgängig, aber ich habe versucht, mich immer wieder an die Zuversicht zu erinnern. Ich habe versucht, mich immer wieder an Deutschland zu erinnern, an das Leben, was wir hier führen, an die Möglichkeiten, die wir hier haben, an all die schönen Dinge, die ich schon bis zu diesem Moment erlebt hatte. Und das hat mir tatsächlich Kraft gegeben. Die Imagination ist sehr, sehr stark. Gerade wenn man darauf angewiesen ist, ist man quasi noch trainierter. Wenn man jeden Tag Imagination übt, dann funktioniert es noch besser.
Am Anfang, in dem allerersten Haus, Unterbringung ist dann wie in einem kleinen fensterlosen Zimmer?
Es gab tatsächlich Fenster in diesem Zimmer. Ich war immer in Wohnhäusern und Wohnungen untergebracht. Also ich war quasi nie ganz separiert irgendwie an Orten, in irgendwelchen Gefängnissen oder Kellern oder Verließen, sondern es waren immer Wohnräume, wo ich war, quasi noch in der Wohnung waren dann eben noch andere Akteure, nämlich die Entführer. Und es gab quasi auch eine bestimmte Art von Alltag, den wir dort Tür an Tür verlebt haben. Ich auf der einen Seite und die Entführer auf der anderen Seite.
Aber aus dem Zimmer raus oder so im Sinne von, gibt es mal einen Innenhof oder in dem Haus kannst du dich bewegen oder so, das kam nicht in Frage.
Also das war nicht von Anfang an so. Es gab dann ein Haus, wo ich mich tatsächlich sogar in der Wohnung ein bisschen freier bewegen konnte. Und es gab auch einen Moment, wo ich nach draußen gegangen bin in einen solchen Innenhof, aber das war im Grunde genommen überhaupt nicht im Sinne der Entführer und das war, sie haben penibel darauf geachtet, dass ich eben nicht einfach nach draußen laufen kann und fliegen kann und so weiter.
Wusstest du sozusagen aus welcher Ecke, hätte ich jetzt bald gesagt, aber welche politischen oder welchen Hintergrund deine Entführergruppe hatte?
In diesem Moment war mir das vollkommen unklar. Das war auch nicht ersichtlich. Die haben sich da quasi auch bedeckt gehalten. Die hatten keinen.
Auch Sprache war irgendwie kein Hinweis oder so.
Also die haben halt syrisches Arabisch gesprochen. Also es war sozusagen klar, dass also die meisten haben syrisches Arabisch gesprochen, aber im Grunde genommen gab es eben wenige, die Englisch sprachen, ein bisschen besser Englisch sprachen. Es gab eine Wache, der sprach, dessen Muttersprache war Türkisch. Es gab eine andere Wache, der sprach Russisch. Also es war sozusagen tatsächlich ein bisschen gemischt.
Ist dir heute bewusst, weißt du sozusagen, wer dich entführt hat?
Ja, heute ist es klarer. Also seit durch die Rückkehr hat sich natürlich auch viel geklärt auf meiner Seite. Und ich bin nach Syrien eingereist, weil ich, und einer der Gründe war eben auch Sicherheitsgarantie, die ich von der Gruppe von meiner Schulfreundin Laura hatte. Und diese Sicherheitsgarantie wurde eben von ihrer Gruppe, mit der sie zu dem Zeitpunkt assoziiert war, ausgesprochen. Und tatsächlich waren das Teile dieser Gruppe, die die Sicherheitsgarantie gegeben haben, die sie dann am Ende auch gebrochen haben und die Entführung durchgeführt haben. Das heißt, es waren im Grunde genommen dieselben Leute, die ich vorher in Syrien auch getroffen hatte, zum Teil interviewt hatte und die ich auch gesehen habe. Und das war im Grunde genommen das Überraschende.
Du bist im Jahr 2015 nach Syrien eingereist, weil du von dort berichten wolltest über eine alte Schulfreundin, die du in dem Buch, das du jetzt geschrieben hast, Laura nennst. Ist das tatsächlich der Grund gewesen? Also wenn es Laura nicht gegeben hätte, wärst du wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, nach Syrien zu fahren? Oder war das immer eine Idee und dann ist Laura eigentlich das Vehikel gewesen?
Nein, also tatsächlich ist es so, dass diese Reise ganz stark mit meiner Schulfreundin Laura zusammenhängt und die ganze Reise, wie sie sich entwickelt hat und die ganze Geschichte auch immer mit ihr verknüpft war. Und wenn es sie nicht gegeben hätte, hätte diese Reise niemals stattgefunden.
Hat sie irgendwann gesagt, hör mal Janina, verschaff dir doch ein eigenes Bild, vielleicht auch ein realistischeres Bild aus Lauras Sicht, deshalb komm mal? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also es ist so, ich komme aus Bonn und bin mit Laura eben dort zur Schule gegangen. Und sie ist, also wir kennen uns einfach schon sehr lange und sie ist dann irgendwann zum Islam konvertiert. Und dann irgendwann 2009 im Frühjahr ausgereist. Und zwar damals schon in den Dschihad, aber das war einfach noch nicht das Gebiet von Syrien. 2009 gab es in Syrien noch keinen Krieg, sondern diese Gruppe aus Bonn hat zuerst in Waziristan gelebt. Das ist das afghanisch-pakistanische Grenzgebiet. Und da hatte ich sporadischen E-Mail-Kontakt mit ihr. Wir haben uns sozusagen ausgetauscht darüber, wie sie dort lebte. Also sie war ja tatsächlich im Inner Circle von einer damals sehr bekannten Gruppe, die eben auch auf Deutsch Videos produziert hat und war da in ein Netzwerk eingebunden, was einfach hochrangige Terroristen waren, die auch zum Teil auf der Drohnenliste der CIA standen, Drohnenabschussliste.
Aber was ist das für ein Kontakt? Also wenn ihr zusammen zur Schule gegangen seid und euch, also das ist ja was man teilt und lässt sich diese Art von Beziehung aufrechterhalten oder wird das nicht irgendwann so ein Abtasten? Also ich kann mir vorstellen, an deiner Stelle fragst du dich irgendwann, was kann ich fragen, was kann ich nicht fragen? Man fragt sich, wie offen antwortet sie oder nicht? Dafür kriegt man so ein Gefühl, oder nicht?
Ja, definitiv war es natürlich auch so ein Ausloten von dem, was möglich ist, was vielleicht früher in unserer Freundschaft selbstverständlich war, was durch die neue Welt, in die sie reingerutscht ist oder in die sie reingegangen ist, natürlich dann einfach viel, viel schwieriger war, zu tatsächlich auch zu verifizieren. Also E-Mails, hat sie die jetzt alleine geschrieben, hat da jemand nochmal drüber geguckt. Also es war einfach manchmal ein bisschen undurchschaubar, der Kontakt. Und dann hat sie sich zwischendurch auch ganz lange gar nicht gemeldet. Das heißt, wir hatten im Grunde genommen einfach gar keinen Kontakt über anderthalb Jahre, wo auch vollkommen unklar war, was mit ihr passiert war. Und zu dieser Zeit habe ich einen Kinodokumentarfilm vorbereitet, der eben dieser Freundschaft folgen wollte und diese Freundschaft quasi beleuchten sollte. Und in diesem Film wollte ich halt aus einer sehr subjektiven Perspektive darstellen, wie es gewesen ist, in Bonn groß zu werden, in dieser selben Generation, aus der dann ganz viele Leute, mit denen wir alle früher zusammen auf Hip-Hop-Partys waren, zum Beispiel mit denen wir groß geworden sind, wie die halt sich radikalisiert haben, wie die abgerutscht sind in diesen religiöse Ideologie, die eben Gewalt befürwortet, und wie dieser Wandel von den netten Freunden von damals hin zu international gesuchten Terroristen, wie das möglich war.
Aber das denkst du doch mit an Sicherheit ganz einer Wahrscheinlichkeit, wenn irgendwann mal die Idee aufkommt, keine Ahnung, du kannst uns dann in Syrien aufsuchen oder besuchen. Also du weißt ja wahrscheinlich, dass das ein hochgefährliches Unterfangen ist.
Ja.
Deine Idee oder Lauras Idee?
Das war die Idee tatsächlich, die aufkam in den Gesprächen zwischen Laura und ihrer Mutter. Und ursprünglich war die Reise eben geplant von der Mutter und ich sollte sie begleiten.
Ah, die Mutter wohnt noch in Deutschland.
Genau.
Ah, und dann zusammen darunter. Die Mutter ist dann aber nicht mitgefahren.
Richtig.
Okay. Und also Sicherheitsvorkehrung von deiner Seite?
Es gab eine Produktionsfirma, die hat eine Reisekrankenversicherung abgeschlossen, leider keine Kidnappingversicherung.
Ich weiß gar nicht, gibt es wahrscheinlich auch nicht. Aber
gibt es, aber die ist teurer.
Okay.
Im Grunde genommen waren halt die Vorbereitungen von der Produktion getroffen, und es gab, es ist halt so ein bisschen ambivalent, wenn man sich halt mit solchen Leuten trifft, dann ist es natürlich auch sehr schwer, wenn man weiß, es sind zum Teil Leute, die stehen auf der Drohnenabschussliste der CIA, dann ist natürlich schon die Frage, wenn man schon weiß, man möchte sich, man trifft sich eventuell mit denen, dann ist es halt auch eine gewisse Entscheidung, dann einen GPS-Tracker mitzunehmen. Hm. Also weil im Grunde genommen, wenn man ein bisschen sich mit dem Drohnenkrieg der Amerikaner beschäftigt hat, dann weiß man, also seit Trump werden ja gar keine Zivilisten jetzt mehr gezählt bei diesen, bei den Opfern, und werden sozusagen gar nicht mehr
erfasst,
genau, fallen einfach raus, es ist irrelevant, und so ein Abschuss, das ist dann einfach momentabhängig, und im Zweifelsfall kann man eben die Koordinaten liefern für so einen Angriff und sitzt dann direkt daneben, also das ist einfach auch Abwägungssache.
Das hast du natürlich dann auch für dich abgewogen, sonst wärst du nicht gefahren.
Genau, ich habe viele Dinge abgewogen, aber natürlich in diesem Moment auch mit einem falschen Sicherheitsgefühl. Mir haben sozusagen einfach bestimmte Dinge eine Art von Sicherheit vermittelt. Das war sowohl eben die Versicherung, die abgeschlossen wurde, als auch die Sicherheitsgarantie. Das hat für mich in diesem Moment einfach zu einer Art von falscher Einschätzung der Gefahrenlage geführt. Und das war einer der Gründe, oder das waren sozusagen maßgeblich auch Gründe, die dazu geführt haben, dass ich diese Entscheidung so getroffen habe.
Was war denn das eigentliche Ziel? Also zu Laura vorzudringen, sozusagen Zeit mit ihr zu verbringen, mit ihr zu reden, zu gucken, wie sie lebt, und dann wieder rauszufahren?
Ja, also ursprünglich war geplant, 3 bis 7 Tage dort zu sein, weil ich eben nicht genau einschätzen konnte, wie die Umstände da sind, im Sinne von, wie weit man jetzt reisen muss, wie lange irgendwie Dinge dauern. Also 3 Tage war für mich quasi das Minimum, mit einem Tag Anreise, einen Tag Treffen und einen Tag Abreise.
Du hast gerade das Buch rausgebracht, Mein Zimmer im Haus des Krieges, Untertitel 351 Tage gefangen in Syrien. In dem Buch steht, dass es insgesamt 10 Häuser waren, an denen du untergebracht warst. Das heißt, du bist regelmäßig auch von A nach B gebracht worden. Du hast vorhin schon mal angedeutet, sozusagen diese Entscheidung, nach vorne zu gucken, ist das auch der zentrale Faktor gewesen, um sowas wie Hoffnung überhaupt aufrechtzuerhalten?
Ja, also Das ist im Grunde genommen, ab irgendeinem Punkt war es einfach eine Sache, die ich mit mir selber austragen musste, weil ich einfach niemanden so hatte, mit dem ich mich darüber natürlich austauschen konnte. Und ich einfach gemerkt habe, dass ich mich einfach auf mich selber halt konzentrieren muss und versuchen muss, eine Art von positiver Energie jeden Tag aus mir herauszuschöpfen.
Ja, wie geht das in so einer Situation?
Naja, da haben mir halt bestimmte Sachen geholfen. Ich habe Tagebuch geführt. Ich habe zwischendurch Zeichnungen gemacht, wo ich einfach versucht habe, diese Zeit zu erfassen. Das heißt, ich habe einfach die lange Zeit versucht, in kleine Portionen einzuteilen. Und mir jedes Mal, weil die Zeit ja von alleine vergeht, sozusagen diese einzelnen Zeitabschnitte dann abzuhaken. Und das hat mir unfassbar geholfen, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich habe eine Bewegung erzeugt in dieser absoluten Bewegungslosigkeit.
Gab es irgendwann mal einen Punkt, an dem du gemerkt hast, dass Dynamik sich verändert? Oder war das so ein Rhythmus von, keine Ahnung, wir sind 8 Wochen an einem Ort oder von mir aus auch 6 und dann geht's ans nächste Haus oder so? Oder gab es irgendwann mal so einen Punkt, wo du gemerkt hast, es verändert sich nochmal was, vielleicht komme ich hier irgendwann raus oder so?
Also zwischendurch hatte ich immer Hoffnung. Ich habe im Grunde genommen immer mich darauf konzentriert, dass ich eigentlich bald rauskommen müsste. Es war nur irgendwann einfach, hat es schon zu lange gedauert und die Erfahrung hat mich einfach gelehrt, dass nichts passiert war bis dato. Und dann hatte ich natürlich auch immer wieder Einbrüche, wo ich halt verzweifelt war und gar nicht mehr glauben konnte, dass das jemals aufhört. Aber das sind dann halt immer Momente gewesen, wo ich auch einfach versucht habe, gegen anzukämpfen in meinem Kopf und eben die positiven Kräfte zu aktivieren, die einfach jeder Mensch auch in sich drinnen hat.
Aber hast du irgendwann so eine, keine Ahnung, gab es da einen Informationsfluss, von dass deine Entführer dann irgendwann mit dir gesprochen haben und gesagt haben, von mir aus, das Auswärtige Amt hat Kontakt mit uns aufgenommen, wir verhandeln deine Freilassung oder?
Also es war im Grunde genommen, hatten sie sehr, sehr schnell immer wieder mir gesagt, dass es bald vorbei sei und wir quasi, dass es nur noch ganz, ganz kurz dauern würde. Aber das nutzt sich dann halt auch irgendwann ab. Ja, wenn einem jeden Tag jemand sagt, es dauert noch 10 Tage, aber es quasi unverändert immer 10 Tage sind, dann irgendwann, so sehr man das auch
möchte,
kann man es einfach nicht mehr glauben. Muss man sozusagen auf die neue Ebene kommen.
Und sagen, okay, die Energie muss ich aus mir selbst irgendwie generieren, damit ich das sozusagen nicht an ein falsches Versprechen hänge.
Genau, und ich habe dann halt, mir hat das auch sehr viel Kraft gegeben, jedes Mal, wenn ich so eine Etappe geschafft hatte. Also wenn ich 50 Tage geschafft hatte, wusste ich, hey, ich habe jetzt 50 Tage geschafft. Das heißt, 100, doppelt so viel schaffe ich auf jeden Fall nochmal. Weil ich dann ein Gefühl dafür hatte. Nach 50 Tagen fühle ich mich wie folgt. Und ich habe dann einfach versucht, mit dieser Zeit einfach mich im Grunde genommen anzufreunden und diese Zeit zu einem Verbündeten zu machen und nicht die ganze Zeit das Gefühl zu haben, die Zeit ist gegen mich. Weil tatsächlich waren die Umstände, unter denen ich dort in Syrien waren im Vergleich zu den Leben, die viele andere Leute da unten führen, einfach noch privilegiert. Ja, also ich hatte einfach Möglichkeiten, wie den Entführern eine Einkaufsliste mitzugeben, was ich vom Bazar brauche. Oder irgendwann haben sie mir einen Fernseher gebracht, wo ich Deutsche Welle Arabisch gucken konnte. Und das waren halt einfach für mich auch eine Art von, das waren die Momente, wo ich halt einfach, einfach versucht habe, darauf zu vertrauen, dass alles gut wird, aber eben nicht sofort.
Hast du irgendwann erfahren, was die mit dir wollen? Also geht es dann um Lösegeld oder ist das was, was du heute nicht sagen kannst, weil, keine Ahnung?
Nee, also tatsächlich haben die relativ schnell gesagt, dass sie irgendwie Lösegeld für mich haben wollen, aber die haben eben auch es nicht richtig zustande bekommen, einfach eine Art von Kontakt aufzubauen. Und es war einfach es war einfach sehr zermürbend, weil ich war schon mal froh, dass sie keine politischen Ziele hatten, weil das hätte mich sozusagen noch weiter irritiert, weil bis politische Ziele mal durchgesetzt sind.
Dauert's.
Ja, oder sagen wir mal auch der Islamische Staat mit den Zielen, die die hatten und dann sozusagen die Mittel, die sie eingesetzt haben und als Beispiel eben James Foley dann vor laufender Kamera enthauptet haben. Das sind ja alles Dinge, die da mitschwingen da unten, wenn man entführt ist von Dschihadisten. Also ich meine, es ist im Grunde genommen die Frage quasi, wie skrupellos die Menschen sind und zu was sie bereit sind. Aber es gab ja da genug, ich sag jetzt mal einfach Vorläufer, wo klar war, zu was Menschen da unten fähig sind.
Aber das heißt, diese ganz schlimmen Ängste hattest du, nachdem ein bisschen eine Zeit in dieser Entführung vergangen war, nicht, dass sie jetzt einfach anfangen würden und sagen würden, okay, wir drehen jetzt mit dir ein Demonstrationsvideo.
Genau, ich hatte einfach relativ schnell das Gefühl, dass das nicht deren Absicht war. Aber trotzdem war natürlich das Kräfteverhältnis und die Bewaffnung auf der Seite der Entführer immer präsent. Also sie haben nach relativ kurzer Zeit, haben sie zum Beispiel mir gegenüber jetzt keine Waffen mehr gezeigt, aber es war auch überhaupt nicht notwendig, weil das Kräfteverhältnis halt so erdrückend war.
Wer hat dir nach der Wiederkehr die schlimmste Ansage verpasst, weil du schwanger nach Syrien gegangen bist und das ja auch wusstest, dass du schwanger bist? Nach der ersten Freude, dass du wieder da bist. Irgendwer wird ja wahrscheinlich dann mal gesagt haben, so jetzt müssen wir mal reden.
Ja, also im Grunde genommen waren das natürlich meine engsten und liebsten Freunde, die mit denen ich mit jedem Einzelnen dieses Gespräch geführt habe. Aber trotzdem war es so, dass das einfach natürlich die Freude überwogen hat. Und auch noch sehr lange war es eben so, dass diese Diskussionen einfach nicht so offen geführt wurden, beziehungsweise ist ja dann ab irgendeinem Punkt auch nur noch begrenzt relevant ist. Also ich habe das im Buch ja auch versucht, sehr transparent zu machen und bin natürlich in dieser ganzen Zeit, wo ich entführt war, wo ich nicht wusste, ob ich zurückkomme, war ich mit mir selber ja darin quasi die ganze Zeit, habe ich mir eben auch diesen Vorwurf gemacht. Ich brauchte da gar niemanden von außen, der mir da quasi ins Gewissen redet, sondern ich bin die Person, die die Entscheidung getroffen hat. Ich bin auch die Person, die Konsequenzen getragen hat. Und da das habe ich sozusagen mit mir selber ausgemacht.
Das heißt auch, du würdest sagen, da kannst du dir selbst verzeihen oder hast dir selbst verziehen?
Genau.
Jetzt gibt es ja einen weiteren, der zumindest eine Rolle spielt. Also bei Freunden würde ich sagen, die müssen es ja auch, also die können dir sagen, wie blöd kann man sein, aber die müssen es letztendlich auch, also sind die eigenen Vorwürfe wahrscheinlich schlimmer. Was ist mit dem Papa?
Ja.
Der hätte jetzt so ein moralisches Recht dazu, auch nochmal einen Satz zu sagen.
Ja, definitiv. Also der hat natürlich da auch sehr lange, während wir entführt waren, eben dafür gekämpft, dass wir zurückkommen und hat natürlich da auch, ständig damit beschäftigt, weil es natürlich auf der anderen Seite auch ganz viele Dinge passiert sind, die im Grunde genommen für mich natürlich so überhaupt nicht ersichtlich waren, aber der war im Grunde genommen rastlos tätig und hat sich da eben eingesetzt und war natürlich entsprechend, als wir zurückkamen, erleichtert. Und ich glaube, wenn man so etwas erlebt hat, dann ist das unausgesprochen zwischen zwei Menschen, dass eben diese Art von Diskussion darüber hat natürlich stattgefunden, aber im Grunde genommen ist die Erleichterung über den guten Ausgang, der absolut nicht selbstverständlich ist in einer Situation wie Syrien da unten in dieser Blackbox, ist einfach so stark, dass wir im Grunde genommen dadurch natürlich auch auf einer ganz anderen Ebene verbunden sind.
Das heißt, ihr konntet das beide akzeptieren oder integrieren oder wie immer man es nennen will.
Genau, also ich glaube, da haben natürlich Gespräche stattgefunden und das war auch immer mal wieder ist das auch hochgekommen, aber wir sind da trotzdem an derselben Stelle sozusagen, sind wir quasi da, wo wir uns den Vorwurf machen könnten, haben wir uns eben, hat es uns im Grunde genommen die Erfahrung zusammengeschweißt.
Kannst du zwei Sätze dazu sagen, wie man sich das vorstellen muss, dass du in Gefangenschaft ein Kind bekommst?
Das war, die Situation war im Grunde genommen für mich vollkommen also nicht einzuschätzen. Es war vollkommen unklar für mich, wie diese Situation weiter ablaufen sollte. Als ich schwanger war, habe ich eben in Syrien dann, ja, lief mir sozusagen die Zeit davon und ich habe natürlich an nichts anderes gedacht, als daran, mindestens in die Türkei zu kommen. Und als irgendwann klar war, dass sich überhaupt nichts getan hat, über Wochen, also einfach nichts passiert war, außer dass ich gewartet habe, da habe ich dann irgendwann angefangen, Schmerzen zu simulieren, um einfach die Entführer auch unter Druck zu setzen und um eine Art von Situation zu erzeugen, wo sie einfach, ja, im Grunde genommen von meiner Seite habe ich versucht, sie in die Ecke zu drängen, soweit ich das eben konnte, weil ich das die Hoffnung hatte, wenn ich in ein Krankenhaus komme, dass ich dort eben Kontakt knüpfen kann zu Menschen und dass ich dort einfach die Möglichkeit habe, mit anderen in Interaktion zu treten, die womöglich dann meine Familie informieren können.
Aber das heißt, du hast im Krankenhaus dann geboren?
Tatsächlich nicht. Das war sozusagen mein Plan. Und ich habe dann Schmerzen simuliert. Die Entführer haben mir erst Medikamente gebracht, die ich weggeworfen habe, entsorgt habe, unbemerkt. Und das passierte sozusagen immer wieder, viele Tage hintereinander. Und dann irgendwann haben die Entführer eben auch Angst bekommen, weil sie dachten, okay, da läuft irgendwas schief. Und dann haben sie irgendwann eine Frauenärztin gebracht, die mir dann tatsächlich also zur Seite stand und die mich dann auch durch die Geburt begleitet hat.
Das heißt, in Gefangenschaft, in einem Zimmer, ihr beide?
Genau. Und sie war eben jetzt auch nicht freiwillig da. Das habe ich auch erst nach einer gewissen Zeit erfahren, wo sie dann auch Vertrauen zu mir hatte. Das war nicht direkt. Und sie hat mir eben erzählt, dass die Entführer auch ihren Mann entführt haben und ihr eben gedroht haben, dass sie ihren Mann umbringen, wenn irgendwas bei der Geburt schief läuft. Von daher war sie, also ich sage jetzt mal so, maximal unter Druck, dass halt alles gut geht. Und ja, hatten da sozusagen Glück.
Tag der Befreiung, hat sich der angedeutet oder kommt der dann wie, jetzt geht's raus?
Also als ich befreit wurde, hat sich das überhaupt nicht bewusst für mich angekündigt. Ich hatte mal vorher irgendwie ein paar Geräusche gehört, die Tage zuvor, die mir irgendwie komisch vorkam, aber ich habe das jetzt ehrlich gesagt nach so einer langen Zeit wirklich gar nicht mehr daran geglaubt, dass irgendwas passiert wegen mir, weil ich da irgendwo bin. Von daher habe ich das auch alles so abgetan. Und dann irgendwann ging die Tür auf und da standen dann eben plötzlich andere Leute, die Wachen, die mich vorher immer bewacht hatten, schon damals fast ein Jahr lang, hatten plötzlich eben keine Masken mehr auf, sondern standen vor mir unbewaffnet und es war einfach klar, da ist eine andere Gruppe, die hat dieses Haus gestürmt und hatte mich sozusagen gesucht und stand vor mir und dann haben sie sozusagen meinen Namen gerufen und Freiheit, Freiheit auf Englisch und da war ich im ersten Moment irritiert, weil sie meinen Namen kannten. Ich dachte, das ist kein gutes Zeichen.
Genau, es kann auch das Gegenteil heißen.
Ja, aber dann ein paar Momente später habe ich dann verstanden, okay, der Wind hat sich gedreht und dann haben wir dieses Haus eben verlassen und sind dann in eine andere Region in Idlib gefahren. Dann durfte ich meinen Namen auch einige Tage später das erste Mal googeln. Das heißt, ich habe ein Smartphone in die Hand bekommen, was vorher undenkbar gewesen wäre. Und das hat einfach dann, habe ich gemerkt, eben insgesamt dann 12 Tage später bin ich zur Grenze gebracht worden in der Türkei und war dann tatsächlich frei.
Wer hat dich auf türkischer Grenze dann empfangen? Also ist das ein Mitarbeiter dann vom Auswärtigen Amt oder wer steht dann da?
Genau, also das waren türkische Soldaten, die damit mit Panzerfahrzeugen und einem gepanzerten Bus standen und ein Mitarbeiter der deutschen Sicherheitsbehörden.
Weißt du, was passiert ist im Hintergrund? Also kriegt man hinterher mitgeteilt, das und das haben wir für Sie getan, Frau Findeisen?
Also ich Es ist so, dass tatsächlich diese Gruppe, die dann den Compound gestürmt hat, eine bekannte Dschihadistengruppe war, und zwar die Jabhat al-Nusra Front. Und die hatten sich dann zu dem Zeitpunkt gerade ein paar Wochen vorher umbenannt und hatten sich von Al-Qaida losgesagt. Und es ist halt, wie gesagt, komplex da unten, die ganzen verschiedenen konkurrierenden, sich bekämpfenden Dschihadistengruppen. Es ist sozusagen nicht leicht, das alles auf den ersten Blick zu durchschauen.
Ja, aber die brauchen ja auch ein Incentive, dich frei zu kämpfen.
Genau, und tatsächlich war es so, dass sie dann ein Statement auf Twitter veröffentlicht haben, in dem Moment, wo ich quasi in die Türkei gegangen bin, also türkischen Boden erreicht habe. Kurz danach kam dieses Twitter-Statement, was eben, ich habe in diesen 12 Tagen noch einen Scharia-Richter getroffen, wo ich meine Aussage aufgegeben habe. Und in diesem Twitter-Statement berufen sie sich eben auf die Sicherheitsgarantie von einer deutschen Muslima, was eben, womit eben meine Schulfreundin Laura gemeint ist, und die Sicherheitsgarantie, über die wir am Anfang schon gesprochen hatten, und haben sich eben auf die berufen und gesagt, nach islamischem Recht ist es nicht korrekt gewesen, dass die gebrochen wurde, und deshalb mussten sie sozusagen nach dieses islamische Recht wiederherstellen.
Jetzt kann es aber auch eine Backstory geben, die einfach heißt, das Auswärtige Amt hat Kontakte geknüpft, Geld ist geflossen und deshalb bist du befreit.
Ja, also ich glaube, dass tatsächlich so eine komplexe Angelegenheit, auch wie ein Scharia-Gericht, was tagt und eben diese ja komplette Befreiungsaktion. Also ich meine, dieser Compound wurde einfach von Dschihadisten gestürmt, die dann die anderen Dschihadisten überwältigt haben. Und das war sozusagen alles sehr innersyrisch. Ja, also das wirkte jetzt nicht so, dass da einfach Kräfte von außen mit am Werk waren.
Kontakt zu Laura noch?
Sporadisch im Zuge des Buches, ja, hatte ich diesen Kontakt mit ihr, und das war sozusagen der Anlass war das Buch und das
Da gibt es keine Klärung letztendlich, weil die Frage steht ja im Raum, wie viel wusste sie? War sie vielleicht daran beteiligt? Hat sie dich eigentlich geködert? War das der Plan? Das sind ja, vermute ich, Fragen, die dir gekommen sind.
Ja, das ist ja auch sehr weit eben, ist das im Buch und wird das im Buch auch beantwortet? Und ich glaube, dass man eben da dann schon auch als Leser sehr viel mitbekommt von der anderen Seite, von ihrer Seite und auch von den Argumenten, die sie hat, und eben auch die Fragen, die ich mir gestellt habe, sind ja auch so im Buch eingeflossen.
Wenn du eins sagen müsstest, wo du im Alltag am stärksten merkst, das hat sich aufgrund dieser Erfahrung für dich verändert, kannst du das benennen?
Also im Grunde genommen ist der Alltag bei uns so anders von dem Leben dort unten, und nicht nur das Leben, was ich da unten geführt habe, aber auch das Leben, was da einfach sehr, sehr viele Frauen dort unten führen und auch Männer, aber es ist basiert einfach auf Entbehrung. Und für mich war tatsächlich, als ich zurückkam, dieser überbordende Konsum alleine nur in einem Supermarkt war einfach für mich unglaublich schwer zu verstoffwechseln. Ja, also da habe ich einfach gemerkt, als ich das erste Mal nach 10 Tagen, wo ich schon zurück war, in den Supermarkt gegangen bin, bin ich fast wieder rausgestolpert, weil es war einfach so viele Dinge, es war so grell erleuchtet, diese hunderten von verschiedenen Sorten von Käse oder von Wurst oder Joghurt. Ich war einfach gar nicht mehr diese Masse, diesen Luxus gewöhnt, und dann die Musik, die lief, und die vielen Menschen, die da sozusagen ihr Shopping-Erlebnis zelebriert haben. Also das konnte ich am Anfang ganz, ganz schwer für mich sozusagen wieder auch akzeptieren und einfach so mitmachen. Es hat sehr lange gedauert, bis auch ich wieder darauf geachtet habe, ob meine Lebensmittel zum Beispiel biologisch angebaut sind, also ob das Bio-Lebensmittel sind. Das war für mich am Anfang auch eine Kategorie, die ich quasi einfach gar nicht mehr ernst nehmen konnte.
Sagt Janina Findeisen. Hat jetzt gerade das Buch veröffentlicht, Mein Zimmer im Haus des Krieges, 351 Tage gefangen in Syrien. Wie es dazu gekommen ist und was sie da erlebt hat, das hat sie diese Woche erzählt in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.